Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Weil wir uns ja nie sehen, ich mach Schluss und auch wenn ich dich mega ungern verliere, Diggi, glaub mir bitte, es liegt gar nicht an dir und lass uns doch Freunde bleiben, du weißt doch, wie sehr ich dich mag und ach ja, alles Gute zum Valentinstag. Trauriger Smiley. Und du sagst, das ist unfair! Und ich muss gar nicht sagen, heul doch. Und du steigst wieder mal ins Leere, denn wenn du deinen Safe betrittst, ist nicht mehr so, dass sich dein Geld verzückt, nicht mehr so, dass sich dein Geld verhüllt, denn es wird jetzt an den Staat abgeführt und als Hartz-IV-Geld ausgeschüttet und du sagst,
ey, diese Penner, die können das Geld eh nicht gebrauchen, da kann ich die Kohle glatt selber versaufen, statt Drecks Inbev-Dosen, 2 Flaschen Glen für dich, der Staat will mein Geld, der Staat kriegt meinen Fick dich und plötzlich findet niemand mehr Steuern, okay, aber sie zu hinterziehen war doch unsere Idee und du hörst den ganzen Tag nur noch traurige Lieder, denn der Pegel deines Geldbars liegt jetzt 2 Meter tiefer und du steigst wieder mal ins Leere, ins Dunkel hinter der Sicherheitstür und du bist wütend, weil du von den Millionen jetzt ein paar verlierst und du schreist, das ist unfair. Und ich sage, heul doch. Und du greifst wieder mal ins Leere, denn das Biofleisch ist leider aus. Das Gute vom Rind, das du bei Lidl für nur 1,40 kaufst, aber du brauchst dieses Gefühl. Deshalb nimmst du einen Smoothie mit und noch eine Tüte Chiasamen, weil das ist hip, gesund, habe ich gesagt. Und dass du dich bewusst ernährst, das sieht doch wohl jeder. Doch im Fairtrade-Logo ist dein Rechtschreibfehler, aber hey, solange die Packung grün ist und es ist noch ein bisschen Erde drin, das Artikel sieht so unfassbar alternativ aus, zack, gekauft. Und dann sitzt du wieder in deinem VW-Baujahr 2003 und du weißt, du bist fair, weil du kaufst ja so ein und ich sag, das ist unfair und du sagst, heul doch. Aber wenn du dich um Warnungen nicht scherst und sich sogar Sido über deine Lebensweise beschwert, aber wenn in Indonesien über 1000 das Dach brennt und du dich feierst, weil dein T-Shirt kostet 8 Cent, dann ist das fair. Oder verschwimmt da nicht die Grenze zwischen leck mich und Gerechtigkeit? Denn am Ende sind wir Menschen und meist doch nicht menschlich. Unsere Wünsche sind hässlich und fast alles, was wir tun, ist doch im Grunde egozentrisch. Aber öffnest du die Augen und bist wachsam anstatt blind und du schaust statt nur auf deines, auch auf deines Nachbarn, Kind, dann sei mal fair. Und dann sei es wirklich. Sonst wirst am Ende auch du nicht, was du möchtest und dann greifst du wieder mal ins Leere. Danke fürs Zuhören.
Ja, das war Mirko Gilster. Jetzt kommt noch ein letzter Text von mir und der trägt den Titel Overkill. Gleich. Overkill. Du sagst, wenn ich bei dir bin, dann vermisst du nichts. Und trotzdem ist da dieses Gefühl, das sticht, dieses ich bin nicht gut genug für dich, dieses für dich zerreiße ich mich, dieses Gefühl, dass ich nicht aus mir rauskriege, dieses ich kann mich nicht entscheiden und sag nicht, was ich will, dieses zu stolz sein, um dir zu sagen, was ich wirklich für dich fühle, immer diese Angst, dass du nicht dasselbe fühlst, dass ich dich verliere und mich gleich mit, immer diese Angst, diese gottbeschissene Angst und dieses Mitte-Dezember-Taubheitsgefühl, dieses ich weiß nicht mehr weiter. Und dieses nicht mehr schreiben können und noch Worte kotzen und überhaupt dieses Kotzen, immer dieses Kotzen, dieses nachts nicht schlafen können, weil ich wieder vergessen habe zu essen, dieses bitte iss doch mal mehr und dieses vergiss nicht mehr und überhaupt dieses Vergessen, dieses nicht mehr wissen, was war, was ich heute gemacht habe oder gestern Nacht, was ich gedacht habe, nicht mehr wissen, wie sich das angefühlt hat, was angefühlt hat, ich weiß es nicht mehr. Dieses sich auf Bildern nicht erkennen, aber wissen es, dass man es ist und die eigene Stimme klingt viel zu fremd, dieses 90%-Gefühl in meinem ganzen Körper und die 10% sind mein Kopf, doch den habe ich irgendwo verloren, dieses fast schon da, doch irgendwas fehlt, alle Finger knacksen bis auf einen, dieses frustrierende, ungute Gefühl des Wartens und nicht mal wissen auf was, weil du nichts hast, diese sogenannten guten Tage, die dich in ihrer Illusion doch dahinraffen und diese schlechten Tage, die dich mit ihrer Realität erschlagen. Dieses Lächeln für Fotos, das irgendwie wehtut. Hier und irgendwo auch hier und immer dieser Kloß in der Kehle. Immer dieses, ich bin müde und dieses müde sein und dieses müde vom müde sein und nie genug Schlaf kriegen. Immer verschlafen und dann liegen bleiben, nicht aufstehen und den Arsch hochkriegen. Dieses auf nackte Unterarme schauen und sich am liebsten wieder aufreißen wollen, weil all diese Dinge, die so unendlich unter der Haut jucken, endlich, endlich wieder ausreißen sollen. Du schreibst mich ab und ich ein Gedicht mit Stiften, die keine sind und roter Tinte auf meiner Haut erfinde. Neue Worte, von denen ich nicht weiß, was sie heißen und deren Bedeutung ich noch hinterfragen muss, doch ich tu's nicht. denn der Text ist schon zu vernarbt, um ihn zu lesen. Du schreibst mich ab und ich dieses Gedicht, dieses Ich liebe dich, für das man erst den Stolz herunterschlucken muss, dieses Ich brauch dich, das zwischen den Zähnen hängen bleibt. Und dieses Ich würde dich so gerne küssen, doch ich halte deinen Blick nicht stand. Und überhaupt diese Blicke, diese Angst, dir zu lange in die Augen zu sehen, weil ich dort etwas finden könnte, was mich verletzt. Und deine Augen, Gott, deine Augen. Dieses Gefühl des Fallens. Diese erdrückende Schwerelosigkeit im Verschwendungsvakuum. I can't get to sleep. I think about the implications of diving into deep and possibly the complications. Dieses nächtelange Gedankenschreien auseinander statt zusammenreißen. Ich versuche doch für dich die Zähne zusammenzubeißen. Hauptsache du schläfst weiter. Hauptsache du merkst nicht, wie ich schon wieder an mir selber scheitere. Diese stummen Tränen und der leise Husten. Ich würde gerne alles wie Rauch einfach aus mir rauspusten, denn ich werde wieder aufgewühlt von diesem Bauchgefühl unter der Decke zusammengekauert, obwohl der denkt, der immer hier oben in mir drin lauert, especially at night. I worry over situations. I know I'll be alright. Perhaps it's just imagination. So kopfzerfickend und gedankenknickend und rückblickend merke ich dann, gleiches Spiel, gleicher Ort, gleiche Zeit. Und ich bin nie dafür bereit. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. They come back another day. Es ist ein Déjà-vu jede Nacht. Das, was es bis in die Früh mit mir macht, das, was mich die Fingernägel in meine Hand krallen lässt und ständig, ständig diese Angst, dass du mich verfallen und alleine lässt. Du läufst mit mir auf dieser Grenzlinie. Willkommen in meiner kleinen Schwarz-Weiß-Welt. Richtiger Schritt und Fehltritt sind hier nur getrennt durch einen kleinen Split. Wenn ich falle, dann fällst du mit. Sorry für die Unordnung hier. Am Boden der Tatsachen liegt ziemlich viel Staub rum. Vielleicht verstehst du jetzt, wieso ich atme und manchmal schwer finde und auch, wieso ich mich so ungern an dich binde. Denn jeden deiner Fehler habe ich hier unten hübsch gerahmt an meiner Wall of Fame aufgehängt. Doch am nächsten Morgen ist alles vergessen, alles verdrängt. Du bist immer noch der schönste Mensch auf der ganzen Welt. Und wenn ich dich so ansehe, dann spüre ich, wie dieses Zweifelzelt in mir in sich zusammenfällt. Denn am Schluss bist du das, was mich zusammenhält. Dankeschön.
So, ich habe mein Tagesziel erreicht. Ich habe in einem offiziellen Programmpunkt der Leipziger Buchmesse laut Penner und Fick dich gebrüllt. Jetzt kommen wir zu einem etwas ernsteren Text, etwas finsterer, aber auch laut. Wo weite Wiesen Blumen Rahmen geben, wo helle Wälder blattes Grün erheben, wo klares Wasser Füße sanft umspielt, da ruhe ich in meiner Amnesie. Eins tritt nun vor und spricht die Formel der Gemeinschaft. Zwei tritt nun vor und spricht die Formel unseres Glücks. Drei tritt nun vor und spricht die Formel unserer Werte. Vier, es lebe Vaterland, die Sicherheit für alle Zeit. Und es ist gut, wie es ist. Die Welt dreht sich auf einer Achse im Kreis und im Kreis sind alle christlich und weiß. Nice, yup, und wir sind alle glücklich und ist das einer nicht, dann weil er dumm oder verrückt ist. Oder gefährlich, ein Störer der Werte, ein Sonderling, dem unsere Gemeinschaft nichts wert ist. Verehrte Masse, lieber Körper des Staates, wir dulden alles außer Unbekanntes und Verrat, denn wir sind eins. Eins geworden durch Loyalität, durch Werte und bewusst gelebte Homogenität, denn früher war das Chaos, früher war es bunt, früher war es schlecht. Heute ist Übersichtlichkeit das Einzige, was zählt, denn es ist einfach zu sagen, dass man alles akzeptiert, doch die Gefahr des Ganzen haben wir zum Glück sehr schnell kapiert. Wir rufen Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Denn alles, was zählt, sind die Familie, das Land und die Reinheit der Gedanken und des Volkes. Über uns schwebt eine Wolke aus Kameras, weil wir das so wollten. Und zufrieden leben wir in einer Welt mit Graustich. Wir sind frei, glaub ich. Wo bunte Vögel singen sanft wie Seide, wo junge Hasen hoppeln durch die Heide, wo leises Rauschen wird zur Melodie, da ruhe ich in meiner Amnesie. Eins tritt nun vor und spricht die Formel der Gemeinschaft. Zwei tritt nun vor und spricht die Formel unseres Glücks. Drei tritt nun vor und spricht die Formel unserer Werte. Vier, es lebe Vaterland, die Sicherheit für alle Zeit. Mein Staat, ich gab dir alles. Zahle GEMA und auch Steuern. Mein Staat, ich bin für dich und lebe deine Regeln aus. Mein Staat, dass ich dir untergeben bin, will ich beteuern. Mein Staat, doch lass mich sagen, mein Staatlos, nutz mich aus. Und große Augen leuchten in den Schatten meines Zimmers. Wer ist da? Frag meine Stimme, doch die Antwort ist schon klar. Ich bin dein Land, du sollst jetzt schlafen, Bürger, halte dich daran. Ich schließe die Augen und da draußen flimmert matt die Kamera. Am nächsten Tag stehen wir in Reihe und Glied und singen unsere Phrasen. Alle tragen grau, wir marschieren gleich durch gleiche Straßen, so wie immer. Doch ich mag nicht laufen, mag mich gerade nicht fügen, doch ich muss, weil ich es will. Und so geht's weiter geradeaus, ich lenke mich ab. Durch Singen kann ich mich dann doch belügen. In der Ideologie der Masse blühe ich wieder auf. Und auf dem Platz der Gleichen steht der Gleichste leicht erhöht. Durch den Nebel der Maschinen höre ich, wie langsam seine Stimme dröhnt.
Wir sind stark als gleiche Menschen, wir sind stark als gleiches Volk. Darum lasst euch von uns leiten, wenn ihr weiter stark sein wollt.
Und eins tritt nun vor, spricht die Formel der Gemeinschaft. Zwei tritt vor und spricht die Formel unseres Glücks. Drei tritt nun vor und spricht die Formel unserer Werte. Vier, und während sie skandieren, tritt ein Junge vor und spricht warum. Und die Stille spannt sich weit, die Luft beginnt zu knistern, in die Spannung senkt der Hand und Stimme spricht über das Flüstern. Ich will spielen dürfen, wann ich will, das soll mein Recht sein. Ich will nicht mehr sprechen müssen, ohne was zu sagen. Ich will nicht in jedem Menschen Spiegelbilder sehen. Ich will nicht mehr sein wie ihr. Ich will nicht mehr niemand sein. Und er verstummt und verschwindet im Grau. Er findet die Wege, er kennt sich hier aus, schaut sich nochmal kurz um und schleicht sich dann hinaus aus dem Schatten eines Hinterhofs und hält seinen Atem an, um Ruhe und sich selbst ein Stück weiter zu finden, bis er wieder hinterm Grau dieser Häuser verschwindet.
Aufgestanden, antreten zum Morgenappell, brüllt der Rundfunkwecker parallel zum Grauen der Nacht. Und grau erwacht die Stadt, die Hunde vor den Häusern bellen, als Sirenen düster donnern drüben von den Türmen der Macht. Und die trübe Scheibe meines Fensters zittert ängstlich vor sich hin. Der Strom der Geister, die mal Menschen waren, schreitet durch die Stadt. Und die Verachtung der Masse tut nicht gut, obwohl ich sicher bin, dass Widerstand da richtig ist, wo Wille erschlafft. Und ich will schreien, will beißen, will das nach außen tragen, was ich denke, was ich fühle, was ich jetzt verändern sollte. Und die Kraft in mir lässt plötzlich die Ekstase überschlagen. An meine Knöchel schmiegen sich die rote und die schwarze Socke und ich gehe raus. Reihe mich ein in die Opfer der Angst. Die sind wie ich es war, bevor der graue Regen verschwand. Die sind wie ich, verachtet, totgeglaubt und unter der Hand der Macht gefesselt. Doch ich will daraus bekämpfen den Bann. Und dann nochmal eins tritt vor und spricht die Formel der Gemeinschaft. Zwei tritt vor und spricht die Formel unseres Glücks. Drei tritt nun vor und spricht die Formel unserer Werte. Vier, das Muster tritt vor und ich trete zurück. Und ich schreie und ich beiße und ich lasse sie wissen, dass sie zwar Macht in Fülle haben, aber nicht über mich. Und das nicht heute, nicht in Zukunft. Und sie müssten sich bewusst darüber sein, dass Macht das erdrückt, was sie einzuschützen meinten, aber dann doch nur zerstörten Werte, Gemeinschaft und Glück. Eins, zwei, drei, vier.
Dystopie lebt, weil die Masse mitzieht. Willkommen zu Hause hier in Kaltland City und der Junge stürzt zu Boden. Niemand wird ihn vermissen. Woher die Schüsse kamen, will ja auch keiner wissen. Die Geister gehen ihrer Wege und der Junge stirbt im Staub. Als ein letzter Fleck der Farbe im schon lange toten Grau und er sagt, es ist tragisch, doch nicht das Ende, dass ich falle. Sie können viele kontrollieren, aber lange nicht alle. Als Bäche brechen Bahn sich von den Bergen, als Weizen wiegt im sanften Wind die Ähren, als Farbe füllt die meine Fantasie. Ruhe in Frieden in der Amnesie. 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 Dankeschön.
Ja, das war das Festmacherprojekt 2018. Wir hörten Mirko Gils da und wir hörten Sarah Potier. Und beide haben es ja trotz Schneechaos hierher nach Leipzig geschafft, werden es auch wieder zurück in ihre Heimatstädte schaffen. Aber sicherlich nicht zum letzten Mal, denn noch sind sie unveröffentlicht. Aber bei der nächsten Buchmesse 2019 wird das sicherlich nicht mehr der Fall sein. Da haben wir dann sicherlich Publikationen von Sarah Potier, von Mirko Gilster. Und zum Abschluss möchte ich vielleicht einmal noch mal ganz kurz etwas machen. Ich möchte nämlich ein Schweigen hörbar machen. Es gibt so eine neue Technik, mit der kann man Schweigen hörbar machen. Man setzt einfach das Schweigen durch ein Sch. Und was dabei rauskommt, das ist ganz interessant, wenn man das Schweigen durch ein Sch hörbar macht. Offiziell klingt es dann so, wie alles lacht, da voll krass und witzig, da sag ich top, wir haben nur Glück pur. Sch. wie alles schlacht, da voll krass und schwitzig, da sag ich Stopp, wir haben nur Glücksspur. Und wenn wir wach sind, dann sehen wir einfach, dass alles leicht und das Wissen mächtig. Wenn wir schwach sind, dann sehen wir scheinfach, dass alles schleicht und das Wissen schmächtig. Und Wissen bleibt Tempel, höchste Stufe vom Turm der Kenntnis und berauschend wie Wein. Wissen bleibt Tempel, höchste Stufe vom Turm der Kenntnis, Schund, berauschend wie Schwein. Vielen Dank, Leipzig, das war das Festmacherprojekt 2018. Noch einmal auf die Bühne vielleicht, Mirko Gilster und Sarah Potier, bitteschön.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Volk vom Verlag Duo Tinkta und wir hören jetzt die nächste Lesung mit Birgit Rabisch, Putzfrau bei den Beatles. Kurz zur Autorin. Birgit Rabisch lebt als freie Schriftstellerin in Hamburg. Sie studierte dort auch Soziologie und Germanistik. Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Besonders bekannt ist sie für Duplik Jonas 7, verfilmt, dramatisiert, ins Ausland übersetzt, über 200.000 verkaufte Exemplare. Leider nicht bei uns erschienen, dafür noch zwei weitere Bücher, plus jetzt Putzfrau bei den Beatles. In diesen drei Büchern gibt es einen Werkzusammenhang, die beschäftigen sich alle mit dem Thema 1968. Das ist jetzt der dritte und abschließende Band zu dieser losen Werkgruppe, wenn man es so nennen möchte. Und zum Buch erzählt uns die Autorin selber gleich etwas, wenn sie daraus liest. Rock'n'Roll, Putzfrau bei den Beatles, Applaus für Birgit Rabisch.
Dankeschön. Das Buch handelt, muss ich dich daran, ne? Dich daran? Ja? Okay. Das Buch handelt von... Nee, das ist runtergerutscht. Es geht um vier alte Männer, die in ihrer Jugend gemeinsam eine Schulband gegründet haben. Sie haben damals die brandaktuellen Beatles-Songs gespielt und jetzt im Alter sind sie eine alte Knacker-WG und möchten zusammen schön gemütlich in die Untiefen des Alters hinabtauchen mit ihrem Yellow Submarine. Sie wohnen zusammen in einer Villa, in einer gelben Villa, das ist ihr Yellow Submarine. Und zu diesen vier Beatles kommt eine Putzfrau. Und das schildere ich jetzt am Anfang. George stimmt seine Gitarre und blickt nicht auf, als ich den Wohnraum betrete. John lächelt mich an, Paul winkt mir zu und Ringo schlägt einen kurzen Trommelwirbel. Ich stelle mich vor die offene Tür zwischen Wohnzimmer und Studio und rechtfertige meine Verspätung. Ewige Warterei beim Zahnarzt. Normalerweise frühstücken sie noch, wenn ich zum Putzen komme, aber heute hat mich der verdammte Dr. Nolte fast eine Stunde dem Gedudel des Gute-Laune-Senders in seinem Wartezimmer ausgeliefert, sodass meine Laune auf dem Tiefpunkt war, als er mein Zahnfleisch endlich mit seiner professionellen Zahnreinigung malträtierte. Nein, auf dem Tiefpunkt war sie, als mir seine Assistentin danach lächelnd die Rechnung über den Tresen schob. 80 Euro. Und Jana, hast du dich wenigstens diesmal gegen den Raffke gewehrt, fragt John. Er hat mir vor ein paar Tagen einen langen Vortrag darüber gehalten, dass die professionelle Zahnreinigung von der Krankenkasse zu Recht, völlig zu Recht, nicht bezahlt würde, dass ihr Nutzen wissenschaftlich nicht nachgewiesen sei und sie nur dazu diene, den ach so verarmten Zahnärzten die Taschen zu füllen. Ich habe nicht die geringste Lust, mich schon wieder auf eine Diskussion mit John einzulassen. Warum bin ich so feige und wehre mich nicht gegen Dr. Noltes Griff in mein ohnehin nicht gut gefülltes Portemonnaie? Warum ist meine Generation generell so duckmäuserisch? Ja, ich weiß, John würde sich das niemals bieten lassen. Niemals. Obwohl er es in seinem Portemonnaie gar nicht merken würde. Aber es ist eine Frage des Prinzips. Ja, des Prinzips. Für John ist andauernd etwas eine Frage des Prinzips. Und das, obwohl er die ewige Prinzipienreiterei seines Vaters so gehasst hat. Oder gerade deshalb? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder? Aber wenn ich den Spruch bringen würde, oh, dann müsste ich mir garantiert eine endlose Belehrung über Evolution, Biologismus, reaktionäre Weltsicht und was sonst noch alles gefallen lassen. Ich muss mich beeilen, sage ich, sonst siegt der Staub. Der siegt letztlich sowieso, knurrt John, lässt aber von mir ab und schlägt auf seiner Gitarre ein paar Akkorde an. Ich werfe einen kurzen Blick in die Küche, aber hier gibt es für mich heute nichts zu tun. Die Fab Four haben brav ihr Frühstücksgeschirr in den Geschirrspüler gestellt und von ihrer abendlichen Kocherei kann ich auch keine Spuren mehr entdecken. Ich steige die Wendeltreppe zum ersten Stock hoch, wo ihre Zimmer sind. Heute ist nach meinem Putzplan Johns Zimmer dran. Bei ihm liegt nie etwas herum und ich kann gleich anfangen, mit einem Staubtuch über die Möbel zu wischen. Ich lasse die Tür offen, wie ich es meistens tue, außer beim Staubsaugen natürlich. Von unten klingen die ersten Takte eines Songs herauf, den ich schon erkenne, bevor Pauls Stimme erklingt. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Ich höre ihrer Musik gern zu, aber ehrlich gesagt manchmal auch ihren Gesprächen beim Frühstück. Ich bin nun mal entsetzlich neugierig. Das muss eine Schriftstellerin auch sein, finde ich. Und Schriftstellerin will ich ja schließlich mal werden. Vor einem halben Jahr las ich auf einem Zettel an einem Ampelmast: zuverlässige Reinigungskraft gesucht, 4x2 Stunden vormittags, gute Bezahlung. Wenn das kein verlockendes Angebot für eine 24-Jährige mit einem abgebrochenen Studium in Geschichtswissenschaft ist. Meine wahre Leidenschaft gilt aber den Geschichten mehr als der Geschichte. Das habe ich aber leider erst nach dem 8. Semester erkannt und den verwegenen Plan gefasst, Geschichten nicht nur zu lesen, sondern auch zu schreiben. Ich habe sogar mit schön schrägen Texten 2 Hamburger Poetry Slams gewonnen und beim Open Mic im vorigen Jahr den 3. Platz ergattert. Aber von der Zusicherung des Lektors eines renommierten Verlages, wenn ich mal einen Roman schriebe, würde er den wirklich gern prüfen, konnte ich nicht leben. Noch nicht. Natürlich würde ich ihn schreiben, meinen großartigen Debütroman. Nur bis die Tantiemen strömten, musste ich von irgendetwas meine Miete und andere Kleinigkeiten bezahlen. Warum nicht am Vormittag 2 Stunden meiner Zeit der Reinigung eines Hauses widmen, dachte ich beim Studieren des Zettels. Noch dazu in der Nachbarschaft, nur 4 Häuser von meiner Dichterinnenklause unter dem Dach entfernt. Nach dem Putzen hätte ich noch genug Zeit zum Schreiben. Dass ich noch nie einen Putzjob gemacht hatte, wo war das Problem? Ich entschied mich, nicht anzurufen, sondern machte mich kurz entschlossen auf den Weg zu der großen Gründerzeitvilla, an der ich fast jeden Tag vorbeikam. Sie war nach einer Renovierung vor einem Jahr ein Prunkstück der Tornquiststraße im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel. Sonnenblumengelbe Fassade mit strahlend weiß abgesetzten Fensterrahmen und ebenso strahlend weißem Stuck. Warte, warte nur ein Weilchen, hatte ich nach Entfernung des Gerüstes im Vorbeigehen oft gedacht. Warte nur einige Jahre, dann wird aus dem strahlenden Weiß wieder ein schmutziges Grau. Aber es war natürlich der pure Neid, der aus diesem Gedanken sprach. Was für ein Glückspilz mochte in der Villa wohnen? Bestimmt ein reicher Schnösel, arrogant und selbstverliebt. Mit Frau und Kindern? Jedenfalls nicht mit jemandem, der den Dreck wegmachte. Wollte ich das wirklich tun? Egal, sagte ich mir, Hauptsache die Bezahlung stimmt. Von deren Höhe hatte allerdings nichts auf dem Zettel gestanden, nur gute Bezahlung. Gut war ein sehr subjektiver Begriff. Ich würde mich auf keinen Fall über den Tisch ziehen lassen. Vor der Villa angekommen, musste ich einen schmalen Vorgarten durchqueren und stand dann auf einem Fußabtreter, der mich mit »Welcome to our yellow submarine« begrüßte. Und verblüfft stellte ich fest, dass es zwar nur einen Klingelknopf gab, aber daneben 4 Namensschilder angebracht waren. Professor Dr. Michael Mann, Christian Tugendhat, Dr. Thomas Kaufmann, Arnold Behringer. Gleich 4 Schnösel, dachte ich verwirrt, drückte aber trotzdem energisch auf den Klingelknopf. Der Mann, der die Tür öffnete, entsprach keineswegs meinem Bild von einem Schnösel. In abgewetzten Jeans und kariertem, kurzärmeligem Hemd stand ein untersetzter, fast glatzköpfiger älterer Mann vor mir. Braungebrannte, runzlige Haut registrierte ich. Der Gärtner? Ich komme wegen der Anzeige. Er hob fragend die Augenbrauen. Wegen des Putzjobs. In seinen Augen leuchtete Erkenntnis auf. Ah ja, das hätte ich jetzt so schnell. Wer hat denn? Ja, kommen Sie doch bitte rein, bitte. George, wer ist denn da? Hörte ich eine tiefe Männerstimme aus dem Hintergrund. George, war das nicht ein typischer Name für einen Butler? In mein Bild von einem Butler passte der Mann, der mich jetzt durch einen schmalen Flur führte, nun wirklich nicht. Der Flur öffnete sich zu einem riesigen Raum, der offenbar fast das ganze Erdgeschoss einnahm und in dessen Mitte eine Wendeltreppe in den ersten Stock führte. Links konnte ich einen Blick in eine topmodern eingerichtete, offene Küche werfen, doch der Glatzkopf führte mich rechts an der Treppe vorbei in eine, tja, wie nennt man sowas, Wohnlandschaft, würde in einem Möbelprospekt stehen. Auf einem riesigen Ecksofa saß ein zweiter Mann, der mir deutlich jünger vorkam als der, der mich in Empfang genommen hat.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.